Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Die Aussagen der GesprächsteilnehmerInnen im folgenden Podcast stellen keine Meinungsäußerung der HLZ dar.
Willkommen in der Reihe Literatur und Politik. Mein Name ist Stefan Schröder. Heute sprechen wir über das Buch Rechter Terror in Hessen, erschienen im Wochenschau Verlag Frankfurt und in einer Sonderedition für die Hessische Landeszentrale für politische Bildung. Ich habe bei mir die beiden Autoren, Yvonne Weihrauch, Politikwissenschaftlerin und Dozentin für politische Bildung, sowie aktiv im Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus und für Demokratie in Hessen, sowie Sascha Schmidt, Politikwissenschaftler, aktiv im Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus und für Demokratie in Hessen sowie Mitarbeiter des DGB Hessen-Thüringen und regelmäßiger Autor für das Magazin Der Rechte Rand. Sie haben ein umfassendes Werk zu rechtem Terror in Hessen verfasst. Was war Ihr Motiv, sich so intensiv und publizistisch mit der rechten Szene in Hessen zu befassen?
Die Geschichte, rechte Gewalt in Hessen aufzuarbeiten, also diese Idee, die geisterte schon länger in unseren Köpfen herum und insbesondere nach der Selbstenttarnung des NSU im November 2011 wurde deutlich, dass jenseits von antifaschistischen Kreisen insgesamt wenig Bewusstsein und Wissen über die lange Geschichte rechten Terrors in der BRD vorherrscht. Viele waren damals erstaunt über die Existenz einer rechten Terrorgruppe und sprachen von einem neuen Phänomen. Wir wussten, dass das nicht stimmt und begannen uns auch danach stärker mit dem Thema zu beschäftigen, insbesondere mit dem Rechtsterrorismus Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und dabei war auffällig, dass Hessen, vor allem das Rhein-Main-Gebiet, eine herausragende Rolle einnahm. Für ein anderes Buchprojekt, das dann leider nicht zustande gekommen war, hatte ich die Geschichte der Helpkexel-Gruppe aufgearbeitet und Sascha hatte sich stärker mit den Rechtsterroristen Manfred Röder und Peter Naumann beschäftigt. Und als dann 2019 und 2020 es zu mehreren rechtsmotivierten Morden und Mordversuchen kam, also dem Mord an Walter Lübcke, dem Mordversuch von Wächtersbach und den Anschlag von Hanau, und die Frage aufkam, warum immer wieder Hessen, hat Hessen ein besonderes Problem mit rechtem Terror, griffen wir die Idee auf und konkretisierten diese. Aber um auf Ihre Frage nach dem Hauptmotiv zurückzukommen, ging es uns darum, das ganze Wissen über rechte Gewalt und seine Strukturen in Hessen zu bündeln und für alle Interessierten zugänglich zu machen, um schließlich zu einer größeren Sensibilisierung bezüglich des Themas beizutragen. Wir wollten aufzeigen, dass rechte Gewalt mehr oder weniger ein Dauerthema darstellt und man vieles hätte schon früher verstehen können, wenn man sich intensiver damit beschäftigt hätte. Und wir wollen dazu beitragen, dass rechte Gewalt in ihrer Vielschichtigkeit und ihrem historischen Wandel besser verstanden wird, um letztendlich besser präventiv dagegen vorzugehen. Dass wir uns auf Hessen beschränkt haben, hat einerseits den Grund, das Ganze überhaupt bearbeitbar zu machen. Ein größerer Rahmen, das hätten wir gar nicht leisten können. Es war so schon sehr viel Material und man darf auch nicht vergessen, wir haben das Ganze unentgeltlich in unserer Freizeit getan. Und andererseits gab es ja den Aufhänger, warum immer wieder Hessen? Und da wir beide eben auch HessInnen sind und uns mit den hiesigen Verhältnissen am besten auskennen, war es für uns naheliegend, das Ganze eben auf Hessen zu reduzieren. Wir hoffen übrigens, dass vielleicht Menschen sich in anderen Bundesländern auch vielleicht angespornt fühlen, die Geschichte dort aufzuarbeiten. Das würden wir sehr begrüßen und fänden natürlich das auch spannend, dann im Vergleich sich nochmal anzugucken.
Deshalb ist es von Vorteil, dass der Podcast natürlich nicht nur in Hessen zu hören sein wird, sondern in allen Bundesländern, ja sogar weltweit. Sie beide haben ja einen doppelten Blick auf das Phänomen. Zum einen sind Sie als Politikwissenschaftler in der Forschung unterwegs, zum anderen aber auch, ich würde mal sagen, zugespitzt alltäglich in der Beratung, also in der Praxis. Wie hat sich das in dem Buch niedergeschlagen?
Ich referiere seit vielen Jahren im Bereich der politischen Bildung, im Beratungsnetzwerk, in gewerkschaftlichen Kontexten, Sozialverbänden, für politische Initiativen und stelle da immer wieder fest, es gibt ein großes Interesse, das Phänomen in seiner Vielschichtigkeit zu begreifen. Und auf der anderen Seite kursieren sehr viele mittlerweile Berichte über die Gewalttaten, die extreme Rechte in Hessen medial. Allerdings können viele der Teilnehmenden dann eben auch diese ganzen verschiedenen Berichte oft analytisch nicht einordnen. Es gibt viele auch gute Analysen zur Szene in Hessen, aber oft fehlt so der Gesamtüberblick auf das große Ganze. eine Analyse der historischen Entwicklung und glaube, die Fragen, die ich aus diesen Vorträgen mitgenommen habe, die haben sicherlich dazu geholfen und beigetragen, dann auch dieses Buch so zu schreiben, und wir hoffen, dass es dann entsprechend auch verständlich ist für Menschen auch aus der Praxis.
Ich würde gerne noch ergänzen, dass wir beide ja auch im Bereich der politischen Bildung tätig sind, nicht nur in der Beratung. Und dass auch gerade die Beschäftigung mit dem Themenfeld Rassismus, Antisemitismus, extreme Rechte für uns ausschlaggebend war, 2005 in der politischen Bildungsarbeit tätig zu werden, nämlich im Netzwerk für Demokratie und Courage, ein ehrenamtliches Projekt, das es in vielen Bundesländern gibt und das 2005 auch nach Hessen kam, was Projekttage an Schulen macht. Und ich mittlerweile auch hauptberuflich in der politischen Bildung tätig bin und das Thema auch immer noch oder diese Themenfelder immer noch Schwerpunkt meiner Arbeit sind. Und dass dieser Blick sozusagen, der für die politische Bildung wichtig ist, nämlich der auf das Verstehen des Phänomens in seiner Vielschichtigkeit und Komplexität abzielt, dass der natürlich auch in unserem Buch immer eine Rolle gespielt hat und sich da niederschlägt. Uns geht es letztlich eigentlich darum, genauer hinzuschauen und präventive Maßnahmen zielgerichtet anzusetzen. Und gerade auch das Verstehen der ideologischen Prämissen, die ursächlich sind für rechte Gewalt und sich häufig auch in diffusen Einstellungen und gar nicht unbedingt in einem geschlossenen extrem rechten Weltbild äußern, dass wir da genauer hingucken wollen. Genau, und dafür war es natürlich erstmal wichtig, die ganzen Fakten, die wir im Buch zusammengetragen haben, zusammenzutragen, um auch einen Beitrag dazu zu leisten, klischeehaften Vorstellungen von dem gewaltbereiten oder dem gewalttätigen Neonazi und überhaupt unterkomplexen Vorstellungen des Rechtsextremismus etwas entgegenzusetzen.
Da kommen wir ja gleich noch drauf. Das ist ja ein sehr verdienstvoller Aspekt, gerade dieser Arbeit, die Vielschichtigkeit, dieses ja wie ein Chamäleon sich zu verwandeln, diese Szene. Was hat Sie, obwohl Sie sich schon so lange mit dem Phänomen beschäftigen, bei der Arbeit hier konkret doch noch überrascht?
Zum einen, dass wir bei der Forschung tatsächlich immer wieder, trotz dessen, dass wir uns tatsächlich fast 25 Jahre mit dem Thema in Hessen auseinandersetzen, immer wieder Fälle, schwerste Anschläge, Brandstiftungen oder Ähnliches gefunden haben, die auch in Fachzeitschriften keine Rolle gespielt haben, keine Darstellung gefunden hatten. Und auf der anderen Seite, würde ich sagen, hat uns besonders auch negativ überrascht, wie hoch letztendlich vor allen Dingen in den frühen 90ern, in der zentralen Hochphase der Gewalt, rechter Gewalt in Hessen, wie gering die Aufklärungsquote in den Sicherheitsbehörden gewesen ist. Die lag laut Angaben des Landeskriminalamtes bei 20-25%. Das heißt, wir haben es mit einem unglaublich hohen Dunkelfeld zu tun. Und dann sind uns aber bei der Auseinandersetzung immer wieder viele Fälle aufgefallen, die gar keine Berücksichtigung gefunden haben, wo wir aber zumindest der Annahme der Fakten, die da liegen, gedacht haben, naja, hier sind doch klar rechte Motive zumindest zu vermuten.
Das heißt auch, und das liest man ja nicht nur zwischen den Zeilen in Ihrem Buch, die Zahlen, die Sie nennen, sind angenommene Zahlen. Und man muss leider dann dazu noch annehmen, dass es zu geringe Schätzungen sind, weil, wie Sie sagen, das Dunkelfeld dadurch entsteht, dass viele Straftaten gar nicht der rechten Szene zugeordnet werden oder vielleicht nie bekannt werden.
Oder in dem Fall ganz konkret auch mit Blick auf die Darstellungen des Landeskriminalamtes, die Personen keinen Strukturen zuzuordnen waren. Ja. Und ein ganz konkretes Beispiel, man hat bis mindestens Ende 1991 die rechtsextreme Skinhead-Szene nicht in den Fokus genommen. Und es ist davon auszugehen, mit Blick auf die starke subkulturelle Szene damals, dass da wahrscheinlich viele Personen informell organisiert gewesen sind, was den Behörden vermutlich überhaupt nicht bekannt gewesen ist.
Und man lernt ja auch daraus, dass gerade in den 90er Jahren so eine Art Rekrutierungsphase ist für viele, die dann in den 2000er Jahren erst prominent aktiv werden.
Genau.
Ihre Arbeit ist chronologisch aufgebaut. Sie beginnen zur Erschütterung des Lesers mit den späten 40er, frühen 50er Jahren. Also eigentlich für den Nachbetrachter unvorstellbar, dass es dort immer noch oder schon wieder rechtes Gedankengut gibt. Dann haben Sie aber auch immer wieder systematisierend mal zu bestimmten Szenephänomenen erklärend ausgeholt. Ihre Feststellung rückblickend ist, dass es insgesamt drei Hochphasen gegeben hat oder noch gibt. Können Sie die mal schildern?
Genau, die erste Hochphase, die wir identifizieren konnten, beginnt eben in der Zeit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und für diese Phase sprechen wir von klassischem Rechtsterrorismus. Die Phase ist dadurch geprägt, dass wenig hochideologisierte Täter, die meist aus extrem rechten Organisationen kamen, schwerste Gewalttaten verüben mit Waffen, häufig auch mit Sprengstoff oder Brandsätzen. Und meist ging den Taten ein hoher Grad an Planung voraus. Die Motive waren damals vor allem die Verhinderung der Aufarbeitung der NS-Verbrechen und der Shoah, Antikommunismus und Antiamerikanismus. In diese Phase fallen jedoch auch, zumindest nach heutigem Kenntnisstand, die ersten rassistisch motivierten Tötungsdelikte in der Geschichte der gesamten Bundesrepublik, die von den deutschen Aktionsgruppen um den Wahlhessen Manfred Röhler verübt wurden. Die zweite Hochphase liegt wenig überraschend auf den gerade schon von Sascha erwähnten Jahren Anfang der 90er Jahre, von 91 bis 94, und ist gekennzeichnet durch eine hohe Anzahl an Brandanschlägen und Straßengewalt. Sie unterscheidet sich deutlich von der ersten Phase. Die Anzahl der Täter ist wesentlich höher. Es sind organisierte und unorganisierte Neonazis, viele Skinheads oder andere rechte Jugendliche, die häufig aufgeputscht von Rechtsrock durch die Straßen ziehen und Menschen angreifen und dadurch an manchen Orten Angsträume erzeugen. Die vorherrschenden Motive waren da ganz eindeutig der Rassismus, aber auch die Einschüchterung politischer GegnerInnen. Viele Gewalttaten in dieser Phase sind im Gegensatz zur ersten eher situativ oder kurzfristig geplant. Und ganz bedeutend auch für Hessen ist, dass es sehr, sehr viele Brandstiftungen gab. Wir konnten 105, oder die Zahl, die kursiert, sind 115 in den Jahren 91 bis 94, das ist die offizielle Zahl, weswegen wir diese Phase auch als Brandanschlagsjahre für Hessen bezeichnen würden und weniger als Baseballschlägerjahre, der Begriff, der in den letzten Jahren ja immer wieder auch für diese Phase kursierte. Und in diese Phase fallen auch die ersten Todesopfer rechter Gewalt auf hessischem Boden. Dann haben wir eine dritte Hochphase, die im Jahr 2014-15 beginnt, zunächst mit Angriffen auf Geflüchtete und deren Unterkünfte. Und hierin sehen wir auch durchaus Parallelen zur Hochphase davor, also zur zweiten Hochphase. Und mit dem Rückgang der Zahlen an Geflüchteten nehmen rassistische Übergriffe auf der Straße zu. Und ab 2017, seit dem Aufliegen des Bundeswehrsoldaten Franco A., würden wir sagen, haben wir es auch verstärkt mit rechtsterroristischen Fällen zu tun. Und wir sehen in dieser Phase eben eine Gleichzeitigkeit ganz unterschiedlicher Formen rechter Gewalt, weswegen wir bezüglich dieser Hochphase auch von einer Diversifizierung des rechten Terrors sprechen.
Und man muss ja sagen, diese Phase dauert noch an. Also wir haben das Phänomen Lübcke, wir haben Hanau, wir haben Wächtersbach. Ja, ob man Volkmarshausen noch hinzunehmen sollte. Also es wird immer schwieriger, auch diese Täter zu verorten. Darauf kommen wir nachher ja nochmal. Sie haben eingangs schon gesagt, Sie haben bei Ihrer Arbeit sowohl prophylaktisch wie auch beratend festgestellt, dass Hessen, zumindest das Rhein-Main-Gebiet, doch ein Schwerpunkt auch für die rechte Szene, für den rechten Terror ist. Gibt es ein Phänomen, was Hessen, bestimmte Bereiche von Hessen, da besonders auszeichnet?
Wir würden sagen, dass die hessische Szene oder die Situation in Hessen sich nicht grundlegend unterscheidet von anderen Bundesländern. Zudem hat Hessen auch im Vergleich zu vor allem größeren Bundesländern nicht eine besonders stark ausgeprägte Szene. Aber es gibt dann doch auch letztendlich die Parallelen, wie sie auch in anderen Bundesländern zu beobachten sind, insofern als dass alle relevanten, vor allen Dingen auch die militanten Organisationen in Hessen immer präsent gewesen sind und wir zahlreiche Waffenfunde, Sprengstofffunde, Schießübungen und alles andere feststellen konnten, was die hohe Gewaltbereitschaft und die Gefahr der Szene auch in Hessen dargestellt hat, auch wenn die hessische Szene personell vielleicht nicht besonders stark ausgeprägt ist. Und wir haben im Prinzip vor allen Dingen auch die letzten Jahre eine interessante Entwicklung zu beobachten, eine asynchrone Entwicklung, sagen wir, zum einen den von Ihnen angesprochenen Anstieg auch der Gewalttaten, der ja auch in den letzten Jahren noch anhält, auch mit Blick auf die offiziellen Zahlen, die ja gerade vorgestellt wurden, mit 50 Gewalttaten im letzten Jahr, die rechtsmotiviert gewesen sind, haben wir eine Zahl, die vor allen Dingen im Bereich der Körperverletzungen an anderer Stelle so überhaupt nicht in Erscheinung treten. Und auf der anderen Seite eine tatsächlich zunehmende Bedeutungslosigkeit der klassischen neonazistischen Szene, sprich NPD, aber auch die Rechte, der dritte Weg, dümpeln eher in einer Irrelevanz herum. Kameradschaften sind aktuell überhaupt nicht mehr seit 6, 7 Jahren nennenswert in Erscheinung getreten, dass sie irgendwie auch nach außen versuchen, junge Menschen zu ködern. Und das ist schon sehr interessant, vor allen Dingen Letzteres, weil man dann feststellen muss, man steht häufig vor der Frage, wer sind denn jetzt die Täter? Während man früher klar sagen konnte, die kommen aus den und den militanten Strukturen, die sind bekannt, ist es jetzt für das Monitoring sehr, sehr, sehr viel schwerer.
Was ja die Ermittlungsarbeit sicherlich auch nicht leichter macht, ne? Sie haben auch sehr verdienstvoll in Ihrem Buch ein Abkürzungsverzeichnis mit einer Übersicht all der Terrorgruppen und rechtsextremen Gruppen aufgeführt, die in Hessen in dieser Aufarbeitung eine Rolle spielen. Dabei fällt dann immer wieder auf, auch wenn man den Text kontinuierlich durchliest, wie häufig Gruppen in fast identischer personeller Besetzung bleiben, sich aber andere Namen geben, zum Beispiel, weil ihre alte Organisation verboten worden ist und ähnliches. Sprich, ist fast eine rhetorische Frage. Das hat offenbar Methode?
Ja, das hat Methode. Wir haben uns ja in unserem Buch auf die bedeutendsten und mit Gewalttaten in Verbindung stehenden Organisationen fokussiert. Und diese haben sich, wie Sie gerade geschildert haben, tatsächlich vielfach umbenannt, neu gegründet oder auch, wie im Fall der FAP, bereits bestehende, damals irrelevante Organisationen gekapert. Genau, und dahinter standen eben, das haben wir auch versucht aufzuzeigen und es offensichtlich auch gelungen, dass immer wieder die gleichen wichtigen Köpfe eigentlich die Fäden gezogen haben. Genau, mal hat man auf Verbote reagiert, mal hat man versucht, auch Verboten zuvorzukommen. Und ein anderes Motiv war beispielsweise mit damals scheinbar harmlos wirkenden Namen wie der Aktion Ausländerrückführung, Volksbewegung gegen Überfremdung und Umweltzerstörung, also mit solchen Namen sozusagen Buzzwords, an Wahlen teilzunehmen.
Ja, ja. Weiterer Irrtum. Wir haben es also nicht mehr mit diesen Fahnenschwenkern, Springerstiefeltretern zu tun oder wenn, dann nur in sehr geballter Form, sondern ich will die mal nennen Salon-Nazis, also Typen, die auch wortgewandt sind, die sich ausdrücken können, die vielleicht auch gerade durch ihre Rhetorik Menschen faszinieren. Wir klammern jetzt mal die Musikszene aus, die sicherlich auch eine Faszination ausübt. Was hat denn heute nach Ihrer Erfahrung den meisten Erfolg bei jungen Menschen, um die zu überzeugen oder besser zu überreden?
Na, zum einen würden wir schon sagen, dass es auch damals die Salon-Nazis gegeben hat. Mhm. Man hat ja auch irgendwann sogar bei einer NPD von Neonazis in Nadelstreifen gesprochen. Aber Sie haben natürlich recht, also gerade das klassische subkulturelle Rechtsrock-Milieu, das hat auch in Hessen, aber auch bundesweit an Bedeutung verloren. Da hat auch dann Corona eine Rolle gespielt. Aber es hat ja schon Anfang der 2000er, das haben wir im Buch versucht nachzuzeichnen, die autonomen Nationalisten gegeben, also Kameradschaftsstrukturen, die mit einem modernisierten Auftreten versucht haben, junge Leute zu ködern. Und man sieht dann in den letzten Jahren beispielhaft eben anhand des Mörders von Walter Lübcke, Stefan Ernst, wie sich dann eben Neonazis mit Blick auch auf die Bedeutungslosigkeit ihrer klassischen Strukturen anderen Strukturen und Organisationen zuwenden, wo sie sich mehr erhoffen. In dem Fall bei Stefan Ernst war das Pegida, war das die Identitäre Bewegung und die AfD. Hintergrund war, dass er tatsächlich, wie er dann letztendlich seinen alten Kameraden gesagt hat, sich jetzt nicht mehr im Gegensatz zu früher allein gefühlt hat. Und wenn wir dann vielleicht nochmal der Frage nachgehen, welchen Strukturen sich jungen Leuten heute eher zugerichtet fühlen, würden wir einerseits sagen, dass es diese klassische Jugendbewegung von rechts glücklicherweise wie in den 90ern und 2000ern so in der Stärke nicht mehr gibt. Und wenn sich junge Menschen dann rechten Strukturen zugewandt haben, war das in den letzten Jahren tatsächlich eher die Jugendorganisation der AfD, also die Junge Alternative, die Identitäre Bewegung und weniger die Jugendorganisation der NPD oder die nicht mehr existierenden Kameradschaften hier. Und ganz interessant ist auch, dass mit dem Rückgang auch der Subkultur zu beobachten ist, dass junge Neonazis eher dazu neigen, sich einer Kampfsportszene hinzuwenden. Also wir würden auch so sagen, der in der Gesellschaft zu beobachtende Fitnessfaktor überwiegt auch dort gegenüber dem Saufgelager am Lagerfeuer, wie wir es dann aus den 90er Jahren her kennen.
Die Junge Alternative ist wie die AfD in Hessen gegründet worden. Sie gilt als verfassungsfeindlich, zumindest hier in Hessen. Wie eng sind die Verbindungen gerade von diesen beiden Parteien auch in die Gewaltszene?
Konkrete Beispiele sind tatsächlich überschaubar, aber das heißt, dass Mitglieder der Jungen Alternative gewalttätig geworden sind, aber es hat es tatsächlich auch für Einzelne gegeben. Interessant ist vor allen Dingen die Verknüpfung zur faschistischen identitären Bewegung, die auch in Hessen sehr stark ausgeprägt ist. Und da hat die Junge Alternative in Hessen tatsächlich auch Förderer bis hin in den Landesverband der AfD. Das heißt, die Kooperation, obwohl es einen Unvereinbarkeitsbeschluss gibt seitens der AfD mit der identitären Bewegung, hat nicht dazu geführt, dass die Vertreter der Jungen Alternative irgendwie an den Rand gedrängt wurden, nicht akzeptiert wurden, zum Teil auch im absoluten Gegenteil. Und dann hat ein ehemaliges führendes Mitglied der identitären Bewegung Hessen tatsächlich dann auch für einen Landtagsabgeordneten hier vor Ort gearbeitet. Also wurde tatsächlich noch honoriert dafür.
Sie stützen sich auf extrem viele Quellen. Übrigens für mich als Zeitungsmann besonders löblich, dass Sie sich auch in die Zeitungen hineinbegeben haben, was unglaublich aufwendig gewesen sein muss. Da hilft vielleicht noch die Internetrecherche, aber dadurch haben Sie ja nicht lückenlos, aber ein doch sehr lückenhaftes Netz wieder knüpfen können. Auffällig ist, dass Sie sehr oft von Fachzeitungen oder Fachzeitschriften sprechen, die aber mit der Vorsilbe oder dem Bindewort Antifa verknüpft sind. Da lautet ja auch der Vorwurf, jetzt zuletzt noch im Verfassungsschutzbericht des Landes, dass diese Quellen ja auch politisch motiviert seien. Also dass das nicht immer unbedingt objektiv zu nennen ist, vielleicht sogar in manchen Ausnahmefällen kriminell. Wir haben aktuell den Fall der Veröffentlichung von Adressen von Landtagskandidaten der AfD, um das mal als Beispiel zu nennen. Wie schafft man das als Wissenschaftler, hier, sage ich mal, die politische Motivation von der eher sachlichen oder wissenschaftlichen zu trennen?
Grundsätzlich dadurch, dass man alle Informationen von allen Quellen prüft. Im Prinzip
geht es. Also haben sich nie auf eine Quelle verlassen.
Genau. Das heißt, immer wenn wir Informationen hatten, haben wir immer versucht, gegenzuprüfen, insbesondere dann, wenn es sehr exklusive Meldungen gewesen sind. Sie hatten jetzt auch Stichwort Internet kurz genannt, ganz konkret ein Beispiel. Im Internet kursiert dann die Behauptung, also ein Neonazi habe im Januar 1993 einen Obdachlosen in Hessen getötet. Diesen Mord hat es tatsächlich gegeben, aber dass es ein Neonazi gewesen war, konnten wir bisher trotz Austausch mit der Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslose nicht verifizieren. Die Forschung ist da für uns noch nicht abgeschlossen, aber das ist ein Beispiel, das wir nicht aufgenommen haben, weil wir es nicht verifizieren konnten. Und letztendlich gilt diese Prüfung der Sachverhalte für alle Quellen, die wir hatten, auch die Behörden und auch vor allem das Landesamt für Verfassungsschutz sind Regierungsbehörden. Das heißt, auch die werden politisch besetzt und die jüngsten Debatten auch im Umgang beispielsweise mit der AfD, auf Stichwort unterschiedliche Bewertungen, Maßen, Hallenbank, zeigen ja, dass auch da politische Perspektiven einfließen, die wir als Wissenschaftlerinnen dann auch mit zu berücksichtigen haben.
Kommen wir gleich zu der Frage, die sich anschließt. Haben Ihre Recherchen ergeben, dass man sagen muss, die Behörden sind zumindest zu Zeiten auf dem rechten Auge blind gewesen. Will sagen, haben sich intensiver mit anderen Gebieten befasst oder haben gerade bei diesem Gebiet nicht mit der nötigen Intensität nachgeforscht?
Das Bild der Blindheit der Behörden auf dem rechten Auge erscheint uns ein bisschen zu unterkomplex. Nicht zu übersehen ist allerdings, dass die Geschichte rechter Gewalt weitgehend von einem verharmlosenden Umgang durch die Behörden geprägt ist. Unser Eindruck ist, dass die Behörden schon ziemlich viel wussten, aber diese Informationen häufig keine Reaktionen haben folgen lassen. Dies sieht man beispielsweise an dem geleakten Bericht des Landesamts für Verfassungsschutz in Hessen über die möglichen Zusammenhänge hessischer Neonazis zum NSU. Da sind häufig Waffenfunde, Sprengstofffunde und Schießübungen aufgelistet, denen man offensichtlich auch nicht nachgegangen ist. Das spricht weniger für eine Blindheit, würden wir sagen, als vielmehr für Desinteresse, vielleicht gar politischer Unwille und auch Fehlanalysen. Fakt ist außerdem, dass viele Fälle, die für uns eindeutig politisch motivierte Taten sind, nicht als politisch motiviert eingeordnet wurden. Das hatten wir ja vorhin schon das Thema. Und das hat unseres Erachtens mit dem vorherrschenden Verständnis auch von Extremismus zu tun. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich würde es gerne kurz anreißen. Wir halten den Begriff eigentlich eher für ungeeignet, nicht nur, weil er unterschiedliche Phänomene subsumiert, die sehr unterschiedlich betrachtet werden müssen, indem der Begriff ausgehend von dem Staatsschutzgedanken auf die Systemfeindlichkeit fokussiert, tendiert er dazu, rechte Gewalt oder das Problem rechter Gewalt zu vernachlässigen. Denn rechte Gewalt greift ganz häufig nicht direkt den Staat an, sondern, insbesondere wenn Rassismus das Motiv ist, zivile Personen. Mhm. Und das ist ein anderer Fokus sozusagen. Und diese Erkenntnis hat auch in den 90ern zu einem Umdenken in den Behörden geführt. Damals wurden dann solche Kategorien wie fremdenfeindliche und antisemitische Straftaten eingeführt, weil vorher der Staatsschutzgedanke einfach zentral war. Und das mündete auch 2001 in die grundlegende Überarbeitung des Definitionssystems. Und da wurde eben die politisch motivierte Kriminalität sozusagen neu definiert. Und dieses Definitionssystem ermöglicht eben, gruppenbezogene Taten unter der Hasskriminalität zu fassen. Dennoch war auch damit nicht alles gut. Es gehört einfach immer Problembewusstsein und der Wille, das Problem anzugehen, dazu. Und beides war auch nach der Jahrtausendwende nicht ausreichend vorhanden. Obwohl es im Jahr 2000 zu einem erneuten Anstieg rechter Gewalt kam und es daraufhin auch im Sommerloch, vielleicht erinnern Sie sich, eine Debatte gab über die Gefahren von rechts, wurde das Themenfeld schon kurz danach von den Behörden vernachlässigt, nämlich 9/11, ein Jahr später, führte dazu, dass die Behörden sich stark auf das Thema Islamismus auch nachvollziehbarerweise fokussierten, aber, und das wurde sträflich vernachlässigt, das Thema Rechtsextremismus bzw. die Gefahr von rechts wurde eben, ja, nicht erkannt. Und das sieht man auch daran, dass im Bundesamt für Verfassungsschutz und auch im Landesamt in Hessen die Abteilung Linksextremismus und Rechtsextremismus zusammengelegt wurden, auch um Personal abzuziehen für den neuen Schwerpunkt eben Islamismus.
Und da wurden die Stellen massiv aufgestockt.
Genau, ne? Da wurden die Stellen massiv aufgestockt und an den anderen Stellen eben abgebaut. Und das ist ganz interessant, weil eigentlich ja der Fokus oder die Sensibilität auch in der Bevölkerung im Jahr 2000 sehr hoch war und wie wir auch heute wissen, der NSU im September 2000 seine Mordserie begonnen hatte. Das wissen wir natürlich heute, das hätte man damals eben die Gefahr von rechts ernster genommen, vielleicht wäre
hätte man das früher verhindern
aufgedeckt
können, ja.
Oder auch genau auch verhindern können.
Sie kommen dann für den Betrachter überraschenderweise in Ihrem Fazit zu dem Schluss, dass Hessen nicht mal zur Spitzengruppe der von Rechtsextremismus heimgesuchten Bundesländer gehört. Was jetzt auch nicht unbedingt als Kompliment zu betrachten ist, bei der Menge von Straftaten heißt ja nur, dass es in anderen Ländern noch schlimmer ist. Inwiefern bedeutet das, was Sie geschildert haben, dennoch eine Gefahr für die Demokratie?
Die Gefahr ist auch hier sehr stark ausgeprägt auf zweierlei Ebenen, würden wir sagen. Das eine ist dort, wo vor allen Dingen Militante aus unterschiedlichsten Milieus Menschen angreifen. Das sehen wir in den letzten Jahren ja verstärkt, auch über die Mordtaten, Anschläge auf Walter Lübcke und Hanau hinaus hätte es ja verschiedene Morde geben können, wenn die Taten glücklicherweise nicht gescheitert wären oder eben nur nahezu tödlich verlaufen wären. Die Gefahr besteht immer. Ein besonderes Beispiel ist ja auch der damals 19-jährige Spangenberger, der ohne konkrete Kontakte auch zur militanten Neonazi-Szene vor Ort geplant hatte, Menschen zu töten, Politiker mutmaßlich Anschläge auf den Bundestag zu verüben, Amoklauf an Schulen. Das ist eine neue Gefahr, die entsteht. Und auf der anderen Seite haben wir, man muss es auch genauso deutlich sagen, auch in Hessen die AfD im Landtag. Die Debatten finden ja bundesweit glücklicherweise jetzt zunehmend statt, wie groß die Gefahr auch der AfD für die Demokratie ist. Und nach derzeitigen Prognosen gewinnt die AfD hinzu. Und auch der hiesige Landesverband, wenn er es auch immer gebetsmühlenartig versucht darzustellen, ist keineswegs gemäßigt. Hier ist an der Spitze ein führender Vertreter mit Andreas Licher, der sogenannten Neuen Rechten. Der ist angekommen, der ist etabliert.
Flügelmitarbeiter.
Genau, führender Flügelaktivist tatsächlich gewesen. Und insofern haben wir auf diesen beiden Ebenen tatsächlich auch große Gefahren, die wir sehen für die Demokratie.
Zum Schluss die Frage, man hat so viel Material gesammelt, man hat die in ein Buch gepresst. Sie haben es gerade schon mal angedeutet, es gab weitere Buchpläne. Für mich drängt sich im Grunde nach dem, was ist, auf was sein könnte. Also Ihre Arbeit zur Verhütung, zur Prophylaxe, mündet die nicht auch in einem Werk, wie man Rechtsextremismus vermeiden oder bekämpfen kann?
Unweigerlich schon und schon aufgrund dessen, dass wir ja aus der Praxis auch kommen. Und wir haben im Zuge der Erarbeitung des Fazites tatsächlich auch schon damit begonnen, weil wir gedacht haben, naja, dann genau das braucht es ja eigentlich. Wir können die Leserinnen und Leser ja jetzt nicht allein lassen. Und mit der Frage, was tun wir jetzt dagegen, dann haben wir damit angefangen und festgestellt, wenn wir das Fass jetzt aufmachen und uns nicht bei Oberflächlichkeiten abarbeiten wollen oder dabei stehen bleiben wollen, dann müssten wir eigentlich viel, viel tiefer gehen. Ganz zu Beginn unseres Gesprächs hatten wir gesagt, das ist ein sehr komplexes Phänomen. Das ist in den letzten Jahren noch mal komplexer geworden mit neuen Gruppierungen, die jetzt eine besondere Gefahr darstellen, wie die Reichsbürger oder eben auch Menschen, die man noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Wir glauben, dass es sehr kompetente Menschen, gerade auch im Beratungsnetzwerk, gibt, in der Wissenschaft, die man sicherlich für so ein Projekt einbeziehen könnte. Vielleicht wenden wir uns ja dem zu. Wir schauen mal.
Ja. Hoffen wir das Beste, lieber Leser, heißt es in Fortsetzungsromanen. Und ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre profunden Auskünfte zu Ihrem Buch. Das heißt Rechter Terror in Hessen, erschienen im Wochenschau Verlag und in einer Sonderedition für die Hessische Landeszentrale für politische Bildung. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Ebenso.
Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.